Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Fest. Nenne mir deinen Namen und deine Position.
Hi, ich bin Daniel Kraus. Ich bin einer der drei Gründer und Chief Organizational Plumber von Flix.
Bitte beenden Sie die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Weil Innovationen für Deutschland unerlässlich sind.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation sind...
Sie als Chancen zu begreifen.
Veränderungen sind...
Etwas Tolles.
CEOs von heute müssen...
Empathisch sein.
Gründer von morgen können...
Nicht genug davon haben.
Bitte entscheide dich schnell, Bus oder Bahn.
Bus.
Gründen oder einsteigen.
Gründen.
Remote oder vor Ort.
Vor Ort.
Prequels oder Sequels.
Prequels.
Ich danke dir. Deine persönliche Moderation wird jetzt konfiguriert.
Hallo Daniel, ich bin Eva, deine persönliche, künstlich intelligente Moderation. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist Co-Founder und COP von Flix, aber auch anderweitig tätig, unter anderem mit Startup-Teams und als Responsible Leader in der BMW Foundation, Herbert Quandt. Das werden wir heute alles noch ansprechen, aber lass uns mit dem Mobilitätssektor anfangen. Was bedeutet für dich Green Mobility?
Green Mobility bedeutet für mich nachhaltiger Verkehr, nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Transport. Und nachhaltig hat zwei Faktoren. Ökologische Nachhaltigkeit, also das tun wir vor allem, indem wir Menschen zusammenbringen, dass der Individualverkehr abnimmt zugunsten von Bussen und Züge. Und natürlich auch ökonomische Nachhaltigkeit, weil Mobilität muss auch zumindest mal, da muss ein Stück weit Geld verdient werden können. Im privaten Kontext wie Flix ohnehin, so funktioniert unsere Wirtschaft, aber auch im allgemeinen Kontext. Nehmen wir mal den ÖPNV, sollte es zumindest kostendeckend sein. Nur so kann ich das beste und günstigste Angebot dauerhaft für Kundinnen und Kunden auf Straßen und Schienen bringen.
Du bist auch Speaker zu dem Thema. Unter dem Titel The Future of Greener Travel gibst du Vorträge. Umreiß mir doch mal kurz, was The Future oder die Zukunft des grünen Reisens beinhaltet. Was gehört alles dazu?
Im Prinzip ist es so ähnlich wie das Thema grüne Mobilität und was das für mich bedeutet. Ich glaube, die Zukunft hat da schon begonnen und es ist wichtig, dass wir vom Individualverkehr sehr viel stärker auf gemeinsamen Verkehr umsteigen. Das passiert dank der Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der EU Green Deal, dass auch wirklich da politisch in diese Richtung gesteuert wird. Gehandelt noch nicht in gleichem Maße, da ist noch Luft nach oben, aber eben auch durch Unternehmen wie Flix, die jetzt in dem Beispiel über die letzten 10 Jahre zur Renaissance des Busses, des Fernbusses beigetragen hat und somit dazu beigetragen hat, dass auch weniger PKWs auf den Straßen ist. Und selbiges werden wir in Zukunft auch mit Flix Train machen. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Ich glaube, darüber hinaus ist, wenn man den Begriff Future noch in den Kontext bringt, die Frage, wie kann ich das Ganze mithilfe von Technologie einfach auch noch mehr Menschen zur Verfügung stellen? Also ich kann ja nicht jedes Transportmittel wirklich für jeden Use Case anwenden. Und ich glaube, dieses Matchmaking, das macht Flix schon ganz gut und das eben mit Hilfe von Technologie. Und ich glaube, da wird auch zum Thema Zukunft noch sehr viel liegen. Denn wenn ich optimal Busse, Züge, wenn es mal sein muss, auch vielleicht ein E-Auto oder etwas anderes, für die Bedürfnisse so zusammenstecke, dass sie optimal passen, dann habe ich beispielsweise das Ganze kostenoptimal gemacht, aber eben auch mit sehr viel wenigem Headroom. Also das ist, du hast wenig Überkapazität, du hast sehr hohen Ladefaktor und das bedeutet, wir teilen uns alle gemeinsam eben die Transportmittel, was offensichtlich auch wieder den Fußabdruck pro Kopf sehr positiv beeinflussen kann.
Ich höre daraus, dass zum grünen Reisen nicht nur die Mobilitätsmittel zählen, sondern auch eine Struktur, um diese zu verteilen.
Eine Struktur, das ist letztlich Mathematik, ne? Also es ist nichts anderes als die Nachfrage, die da draußen besteht. Menschen wollen mobil sein, wollen reisen, mit dem Angebot bestmöglich übereinander zu legen. Und das ist, glaube ich, in Zukunft noch mal besser möglich, zum Beispiel mit Hilfe von den Methoden von künstlicher Intelligenz. Aber das machen wir jetzt schon und sind deswegen besser, als es in der Vergangenheit der Fall war, weil dadurch, wie gesagt, habe ich eine sehr hohe Auslastung. Das ist gut, weil dann teilen wir uns eben die Emissionen. Und ich habe natürlich dadurch einen optimalen Preispunkt, den ich Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen kann.
Alles klar. Danke dir. Ich habe ein Zitat von dir gesehen. Da sagst du, Green Travel muss sowohl nachhaltig als auch bezahlbar sein. Das sind zwei essentielle Faktoren. Wie sieht es mit Komfort und Zuverlässigkeit im grünen Verkehr aus? Was würdest du Menschen sagen, die sich lieber in einen SUV setzen, anstatt sich auf Bus und Bahn zu verlassen?
Also zum einen hat der SUV tatsächlich, was den Verbrauch angeht, das ist ja fast so wie ein moderner Bus, ne? Das muss man einfach so sagen. Zum anderen ist es natürlich so, dass der Aspekt Sicherheit, den Statistiken glaubend, ist einfach Busfahren, Zugfahren und Fliegen sicherer, als in dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Darüber hinaus ist es so, dass die Pünktlichkeitsquoten bei unseren Bussen sehr hoch sind. Ja. Im Schnitt hatten wir jetzt zum Beispiel das letzte Wochenende über 90%. Und das trifft im Individualverkehr nicht immer so zu. Zu guter Letzt kann man die Zeit natürlich produktiv nutzen, indem man arbeiten kann, weil man eben gefahren wird. Und darüber hinaus ist es natürlich auch noch sehr viel günstiger. Und das so nicht ausgegebene Geld, das kann ich beispielsweise für andere Erlebnisse oder Investitionen verwenden, statt es auf der Straße oder im schlimmsten Fall als Schadstoff in der Luft zu hinterlassen.
Das kann ich nachvollziehen. Da will ich aber noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Was ist denn mit den Menschen, denen es im Bus dann doch zu laut oder zu unbequem zum Arbeiten ist? Die Bahn hat dafür zum Beispiel ein Zweiklassensystem. Was für Möglichkeiten gibt es da im Busverkehr?
Wir haben ja aktuell die Diskussion nach Covid, dass man sehr flexibler arbeiten können muss. Ich persönlich gehe sehr gerne ins Büro, aber auch Homeoffice ist ja Standard mittlerweile. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, dass so wie wir beide heute es durchaus Usus ist, wenn man Ruhe haben will, dass man geräuschende, drückende Kopfhörer auf hat. Das tun Menschen auch, wenn sie konsumieren, Netflix oder anderes. Und das funktioniert genauso im Bus oder im Zug. Und die Frage ist, glaube ich, bei dem Klassensystem nicht zwangsläufig die Lautstärke, sondern vielmehr eine Frage des Komforts. Und das ist natürlich eine Balance, ne? Also Komfort geht natürlich zu Lasten von CO2, ne? Weil wir einfach mehr Platz brauchen. Das ist aber legitim, solange das immer noch geteilte Mobilität ist. Das muss quasi jedes Unternehmen für sich entscheiden und natürlich auch basierend auf den Kundengruppen. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir nur eine Klasse haben und da immer den optimalen Preispunkt haben. Aber es ist durchaus legitim, dass man das auch anders gestaltet. Witzigerweise ist meiner Auffassung nach der Komfort selbst in der zweiten Klasse auf der Schiene oder im Bus genauso gut oder besser wie in einem durchschnittlichen PKW, wenn man da hinter dem Steuerrad eingezwängt ist.
Und zum Komfortthema. Würdest du sagen, wir müssen in Zukunft auf Komfort verzichten, wenn wir Reisen grün oder nachhaltig gestalten wollen?
Das kommt darauf an. Grundsätzlich kann Verzicht ein Element sein, um doch noch potenziell Richtung 1,5 Grad zu kommen. Zumindest temporärer Verzicht, bis durch Innovationen, Lösungen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, live sind, die dann das anderweitig lösen. Bis dahin ist es eine Möglichkeit. Ich will da niemanden die Entscheidung abnehmen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man bei dem Beispiel in der Mobilität, wenn man quasi weniger Komfort hat, am drastischsten ist es zum Beispiel, wenn man sich Interkontinentalflüge anguckt, da ist natürlich Business Class Seat sehr viel komfortabler als ein normaler Eco Seat. Aber das sind ja, würde ich schätzen, mal 4 Eco-Sitze, die durch einen Business-Class-Sitz sozusagen belegt werden. Und das heißt, das ist ja, ich kenne die Zahlen nicht genau, bin kein Flugexperte, aber das wäre 4-mal mehr CO2-Ausstoß. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Und manchmal entscheidet man sich dann trotzdem für Komfort, was legitim ist, weil das ist immer ein persönliches Portfolio und deswegen muss das jeder für sich entscheiden. Aber wenn das nicht notwendig ist, dann wiederum, glaube ich, ist es fair zu sagen, okay, ich entscheide mich für ein Mindestmaß an Komfort. Und dafür steht zum Beispiel auch Flixtrain. Ne? Das ist auf der einen Seite komfortabel und praktisch, ne? Auch Thema schnelles Internet, aber eben nicht genau wie die erste Klasse im Wettbewerb. Und das gilt auch wieder, um in dem Flugkontext zu sprechen. Ich persönlich würde in Deutschland und auf der Kurzstrecke in Europa gar nicht mehr fliegen. Manche Menschen tun das, das ist legitim, manchmal vielleicht sogar notwendig. Aber gerade auf der Kurzstrecke, wenn ich Leute Business Class fliegen sehe, da muss ich mir manchmal schon den Kopf langen, weil das wiederum hat kaum mehr Komfort, vielleicht ein bisschen gefühlt, Aber dafür ist es umso teurer und hat natürlich auch einen umso schlechteren CO2-Fußabdruck.
Dann lass uns mal ganz konkret über grüne Mobilität bei Flix sprechen. Bevor FlixTrain ins Leben gerufen wurde, war es hauptsächlich ein Busunternehmen. Bei Bussen denke ich an Dieselmotoren und das hört sich für mich nicht so grün an. Wie lässt sich das vereinen?
Ich glaube, das ist eine Wahrnehmungsfrage. Man kann nicht sagen, grundsätzlich ein Dieselmotor ist nicht grün. Es ist immer eine Frage, wie modern der ist, wie schadstoffarm der ist. Wir haben die modernste Busflotte Europas, vielleicht sogar der Welt. Und dadurch, dass wir das teilen, eben durch sehr viele Menschen in einem normalen Bus bis zu 50, in einem Doppeldecker bis zu 80, ist es signifikant besser als jedwede Alternative. Und selbst bei anderen im Pkw-Kontext beispielsweise, batteriebetriebenen Modellen, ist die Frage ja immer, eben auch auf der Schiene, wie ist der Strommix? Das darf man nicht vergessen. Von daher ist der Diesel dann nicht so schlecht wie sein Ruf. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass wir an Alternativen arbeiten, um darüber hinaus das Ganze noch besser zu machen, weil unser ultimatives Ziel ist, CO2-neutral zu werden.
Bis 2040 hatte ich gelesen. Stimmt das?
Korrekt. Das ist aktuell das, was wir anvisiert, wozu wir uns committed haben. Und anhand der Scientific Based Target Initiative, die auch von der UN getragen wird. Und daran haben wir schon angefangen zu arbeiten.
Wie ist das mit der Infrastruktur? Kann man davon ausgehen, dass die vom Staat bereitgestellt wird? Oder müsste man sowas selber installieren? Also ihr jetzt als Unternehmen zum Beispiel?
Also ich glaube, und wie sich dann die Lösung wirklich ausgestalten wird, ist noch schwer vorherzusehen. Aber ich glaube, wenn man das vergleicht mit der alten Infrastruktur, also Tankstellen salopp gesagt, das ist ja auch so, dass da die Nachfrage nach Sprit dazu geführt hat, dass es Tankstellen einfach gibt, entweder alleine oder als Teil von Ölkonzernen. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt werden, dass auch die Notwendigkeit da ist, dass die Infrastruktur in diese Richtung etabliert wird. Schlussendlich ist es meiner Meinung nach ein klassisches Geschäft, also deswegen privatwirtschaftlich. Zu Beginn muss man gucken, wie man eben die Incentivierung strukturiert. Ich bin nicht der Meinung, dass der Staat plötzlich alle Stromtankstellen betreiben sollte. Wenn das die beste Idee wäre, dann frage ich mich, warum nicht bisher alle anderen Tankstellen, die wir so sehen, auch vom Staat betrieben worden sind. Das ist so mein Blick darauf. Man sieht ja auch die erfolgreichen Infrastrukturen im Ladekontext, Infrastrukturen, die bisher funktionieren, sind privatwirtschaftlich betrieben. Und so sollte man das, glaube ich, auch flächendeckend machen. Das Interessante ist da in Zukunft der partnerschaftliche Ansatz, weil natürlich Stecker und gegenseitig die Erlaubnis, das muss um die Abrechnung, das muss irgendwie funktionieren. Das ist etwas komplizierter und damit muss man sich beschäftigen. In der Vergangenheit hat man einfach so einen Hahn irgendwo in den Tank gehängt und dann hat das funktioniert. Das war ein bisschen egal, von welcher Marke der Sprit kam. Und ich glaube, das muss man technologisch etwas anders angehen. Das ist gerade eine Softwarefrage, aber das lässt sich alles lösen.
Alles klar. Vielen Dank für den Vergleich. Das ist einleuchtend. Lass uns mal einen Blick zurückwerfen. Als Gründungsmitglied von Flix hast du die Erfolgsgeschichte ja quasi von Anfang an miterlebt. 2012 seid ihr gegründet worden, richtig?
Korrekt. Also die Incorporation war 2012.
Fernbusse wirkten damals wie etwas Neues in Deutschland. Wie kam es, dass Busse eine eher untergeordnete Rolle im Personenverkehr hatten?
Bis zu dem Zeitpunkt, und schlussendlich hat es gedauert bis Februar 2013, als die ersten Busse auf der Straße waren, war es so, dass in unserer Generation, vielleicht auch noch in der unserer Eltern, der Fernbus in Deutschland faktisch verboten war. Warum? Es gab so eine Art Vorkaufsrecht, das ist jetzt nicht technisch korrekt, der Deutschen Bahn. Also wenn ein Busunternehmen eine Linie beantragt hat, konnte die Bahn sagen, ich kann das auch anderweitig bedienen. Das heißt, das hat zu quasi kaum privatwirtschaftlichen Langstreckenverkehr geführt. Der Grund, warum das Gesetz damals so strukturiert war, ist, weil wir natürlich dann auch nach dem Krieg und wir haben sehr viel in unsere Bahninfrastruktur investiert und man wollte einfach da einen gewissen Amortisationszeitraum. Das ist legitim. Dennoch ist die Wahrnehmung von uns nur so halb richtig, weil es gab immer die Berlin-Linienbus, die gerade auch dafür gesorgt hat, dass die damalige DDR noch passabel angebunden war, ne, Strecken von und nach Berlin, wie es der Name sagt. In anderen Ländern gab es vielleicht nicht die Notwendigkeit, also nicht, dass ich da jede Historie kennen würde, hohe Investitionen in eine Bahninfrastruktur sozusagen ein Stück weit zu schützen, weil in vielen Ländern gab es eben gar keine entsprechende Bahninfrastruktur und deswegen waren die Busse schon immer stärker verankert. Und die Vereinigten Staaten sind da ein ganz gutes Beispiel, da ist die Bahninfrastruktur nicht zu vergleichen mit Deutschland oder Europa. Und deswegen hat es eben diese Deregulierung gebraucht, die damals durch eine EU-Gesetzesnovelle getriggert worden ist. Und die schwarz-gelbe Regierung zum damaligen Zeitpunkt in der Koalition, die hat eben gesagt, das machen wir, das nehmen wir auf und hat damals witzigerweise als fast eins der ersten Länder diese EU-Novelle in deutsches Gesetz, in Landesgesetz umgewandelt. Was, das klingt so ein bisschen trivial, aber normalerweise sind wir Deutschen nicht dafür bekannt, die Ersten zu sein. Und das waren wir damals mehr oder weniger. Kurz danach kam dann auch noch Frankreich mit der Unterstützung von Macron seinerzeit. Und so ging das dann sukzessive und deswegen ist Europa fast komplett liberalisiert. Es gibt noch ein, zwei weiße Flecken, aber das wird sich auch noch in den nächsten Jahren geben, denke ich.
Man sieht, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Flix ist enorm gewachsen. Aktuell ist eine Zeit mit einer tendenziell angespannten Wirtschaftslage. Und in dieser Zeit hat Flix das erfolgreichste erste halbe Jahr in seiner Firmengeschichte zurückgelegt. Ein Wachstum von 54%, weitere Expansionen, in 42 Ländern seid ihr inzwischen vertreten und verbindet alle kontinentalen Länder Europas. Wie erklärst du dir diesen Erfolg und warum gerade jetzt?
Der Erfolg erklärt sich durch harte Arbeit, vor allem durch unser Team, durch ein gewisses Maß an Resilienz, was ich für notwendig halte. Und auf der einen Seite, ist es so, dass wir eben de facto die günstigste Möglichkeit der Mobilität sind. Das heißt, man kann sogar sagen, wir sind, ich mag das Wort Krise nicht, aber weil du es gerade erwähnt hast, so eine Art, die Mobilität der Krise oder der angespannten Lage oder der Rezession, ja, all diese bösen Wörter, weil wir eben die Möglichkeit bieten, trotzdem noch mal schnell einen Wochenendtrip zu machen, Familien zu besuchen, Freunde, den Partner, die Partnerin und das eben auf die günstigste und noch dazu ökologischste Art und Weise. Das bedeutet, das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, wenn der Geldbeutel mal etwas schmaler ist. Und das Thema, das ich zuerst gesagt habe, ne, ist eine Frage von dranbleiben, Teamarbeit und so. Wir hatten es natürlich wie viele Verkehrsunternehmen nicht ganz einfach während Covid und das ist euphemistisch, aber wir haben die Zeit genutzt, auch an uns zu arbeiten, ne, unsere internen Prozesse zu verbessern und da tragen wir jetzt eben auch die Früchte.
Auf der Straße ist Flix in Deutschland das mit Abstand größte Unternehmen für Fernbusreisen und seit einigen Jahren konkurriert ihr auch auf der Schiene, die größtenteils von der Deutschen Bahn bewirtschaftet wird. Inwieweit, würdest du sagen, besteht in Deutschland ein ausgeglichener Wettbewerb, wenn es um öffentliche Personenbeförderung geht?
Das ist eine anspruchsvolle Frage. Wenn man die privatwirtschaftlichen Bus- und Zuganbieter fragt, wäre wahrscheinlich die einhellige Meinung, dass es verbesserungswürdig ist. Man hat schon den Eindruck, dass das erstgeborene Unternehmen hier und da etwas näher am Herzen ist als andere. Allerdings ist die Diskussion auch durchaus kompliziert, weil ich glaube sehr stark, dass im Fernverkehr privatwirtschaftliche Mechanismen gut funktionieren. Ich glaube aber wiederum, dass im öffentlichen Nahverkehr und auch im Regionalverkehr wahrscheinlich das Thema Ausschreibegeschäft, ne, und die Diskussion, ob wir uns das als Bevölkerung leisten wollen, legitim ist. Denn vieles davon ist eben nicht kostendeckend anzubieten. Und dann ist es eine Frage der Daseinsfürsorge. Das muss man trennen. Und das macht die Diskussion auch sehr kompliziert. Es ist aber schon so, dass wir uns immer wieder fragen, warum der Fernbus quasi einen anderen Mehrwertsteuersatz hat als der Fernzug. Und es ist schon auch so, dass sich private Verkehrsunternehmen fragen, warum da im Deutschland-Ticket vermeintlich das erstgeborene Unternehmen bevorzugt wird und zum Beispiel Flixbus nicht Teil dessen ist. Also da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial, glauben wir. Aber das ist eben in einem Land wie in Deutschland, wo auch eben unterschiedliche Ebenen miteinander diskutieren müssen. Ne? Also ÖPNV ist häufig kommunal, der Fernverkehr ist auf Bundesebene strukturiert. Dann gibt es natürlich noch die Länder, also es ist einfach eine anspruchsvolle Diskussion, aber ich halte es schon für verbesserungswürdig und ich halte es auch vor allem für notwendig, weil ich glaube sehr daran, dass nur guter Wettbewerb schlussendlich dafür sorgt, dass das beste Angebot den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und dass das dann eben auch ökologischer ist, günstiger ist, also auf vielen Dimensionen einfach besser. Ein Beispiel auf der Schiene, das sieht man in Italien. Die italienische Bahn war lange belächelt, weil sie schlecht war. Dann hat sich da ein privater Anbieter aufgemacht, Wettbewerb sozusagen auf die Schiene zu bringen. Und seitdem ist sowohl der private Anbieter als auch der staatliche Anbieter in Italien sind beide besser geworden. Es sind viel mehr Menschen auf die Schiene gewechselt. Und das ist was, was ich mir durchaus für Deutschland auch vorstellen kann. Und ein Aspekt, den wir dafür sinnvoll halten, ist zum Beispiel die Trennung des Betriebs, insbesondere Fernverkehr der Deutschen Bahn, von der Infrastruktur. Und zwar richtig und nicht vermeintlich wie ein Feigenblatt, wie man das jetzt Anfang 2024 beobachten können wird, wo ja ein gewisser Minischritt in diese Richtung vollzogen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Lass uns einmal das Thema wechseln, denn neben Flix bist du auch Gesellschafter bei Startup Teens. Der Name lässt schon viel vermuten, aber erklär mir doch mal in ein paar Sätzen die Ziele dieses Vereins.
Startup Teens steht dafür, unternehmerisches Denken und Handeln, unternehmerische Bildung tiefer in unserer Gesellschaft zu verankern. Wenn ich zurückblicke, und es ist aktuell genauso, wie es damals zu meiner Zeit war, dann ist das Thema, ein Unternehmen zu gründen, nicht im Set der meisten, wenn sie darüber nachdenken, nach der Schule oder nach dem Studium, was sie tun werden. Und das finde ich sehr schade. Nicht, weil das irgendwie besser oder schlechter ist. Man braucht alles. Man braucht gute Beamtinnen und Beamten. Man braucht exzellente Ingenieure und Ingenieure. Man braucht aber eben auch, meiner Meinung nach, anderes Bild von Unternehmertum. Und das muss zumindest im Set der Möglichkeiten sein. Warum? Aus zwei Gründen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Menschen einen leichten Bias, die aus einer Unternehmerfamilie kommen. Das sollte nicht so sein. Und außerdem aus gesamtgesellschaftlicher Sicht glaube ich sehr stark daran, dass wir in Deutschland, sozusagen auch in Europa, wir haben wenig Ressourcen, natürliche Ressourcen. Das heißt, nur Innovation und Technologie können uns dann auch im systemischen Wettbewerb, unter anderem mit China, wirklich wettbewerbsfähig halten. Und ich glaube, das ist getrieben durch Bildung auf der einen Seite, durch Wissen, aber eben auch durch Unternehmertum. Ich glaube, das Unternehmertum Katalysator ist für gute Innovation. Und deswegen halte ich das für eminent wichtig. Und da versuchen wir das eben stärker zu verankern und fangen da an, schon in den Schulen das Thema präsent zu machen. Gewisser Fokus auf Nordrhein-Westfalen und Bayern, aber auch darüber hinaus mit sehr vielen Mentoren und dem in Deutschland am höchsten dotierten Businessplan-Wettbewerb versuchen wir einfach, das Thema sehr früh schon in die breite Masse zu bringen und nicht eben erst, wenn da jemand zufällig drüber stolpert, wie damals ich mit 28.
Jetzt hast du einer Frage schon fast ein bisschen vorgegriffen. Inwieweit sind Unternehmen denn verantwortlich für diese Wissensvermittlung und inwieweit kann das Schulstoff sein?
Um welche Vermittlung kümmern?
Um die Vermittlung unternehmerischen Denkens und Handelns. Dieses Mindset, von dem du gesprochen hast.
Meiner Meinung nach überkompensieren Unternehmen jeweiliger Couleur das schon in Teilen. Wenn man jetzt auch wieder die aktuelle PISA-Studie ansieht, ist es so, dass Unternehmen sehr viel investieren, um neue Mitarbeitende ready zu machen. Aber ein Unternehmen ist ja nicht zwangsläufig dazu da, dann auch das Thema Unternehmertum. Ich glaube, der Spirit, ob das jetzt Entrepreneurial Spirit oder Entrepreneurial Spirit ist, ist sehr ähnlich. Aber trotzdem ist ein Unternehmen ja nicht zwangsläufig dafür verantwortlich, Unternehmertum über alle Maßen zu fördern. Ich glaube, das ist schon was, was man eben in der Bildung verankern muss. Ich glaube, dass unsere Bildung ohnehin reformwürdig ist. Also ich hatte von Unternehmertum gar keine Ahnung. Auch was betriebswirtschaftlich-gesellschaftlichen Kontext angeht, hatte ich sehr wenig Ahnung. Dafür musste ich Latein lernen. Und die Frage ist, wo auch immer Latein notwendig ist, dann sollte man Latein anbieten. Aber ich glaube, im allgemeinen Kontext gibt es eben Dinge, die mittlerweile an Gewicht gewonnen haben. Und ich glaube, das ist eine Frage von Bildungsauftrag. Und deswegen ist es für mich ultimativ eine Frage des Bildungssystems, ne, und auch der Gleichheit der Möglichkeiten und vor allem der Offenheit und der Transparenz. Also ich erinnere mich noch, als ich damals im BITS war, ne, Berufsinformationszentrum mit riesigen Laserdesks. Also zu dem Zeitpunkt wurden uns da schon noch Berufe vorgestellt, die man de facto gar nicht mehr erlernen konnte oder zumindest wollte. Also das ist einfach, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und darüber hinaus glaube ich, dass eben das spezielle Thema Unternehmertum mindestens unterfokussiert ist bei uns, auch im Vergleich zu anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten und auch bisweilen im schlechten Licht steht. Und das halte ich einfach für falsch.
Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass Deutschland sich ein bisschen behaupten muss international. Viele Online-Ressourcen wie Dienstleistungen und Cloud-Kapazitäten sind in der Hand von amerikanischen Tech-Riesen wie Google und Amazon. Haben deutsche Unternehmer überhaupt eine Chance auf Integrität, auf Eigenständigkeit in einer Welt, die so stark von großen Cloud-Anbietern dominiert ist?
Ich halte die Frage für irrelevant, weil die gleiche Frage hätte man vor vielen Jahren stellen können, hätte sagen können, ja, ein Großteil unserer Energie aus dem Energiemix, auch bis zur Stromerzeugung, kommt aus Russland. Und dann kannst du den Rest deiner Frage genauso stellen. Statt Cloud-Infrastruktur war es dann halt damals Gas. Ich glaube, es ist nun mal so, dass wir arbeitszeitig unterwegs sind. Ich glaube, es ist nun mal so, dass gewisse Infrastruktur einfach genutzt werden kann. Und wenn das vertraglich sauber ist, dann ist es völlig legitim und aus meiner Sicht irrelevant, ob die Cloud-Infrastruktur jetzt aus dem einen oder dem anderen Land kommt. Solange das in einem freundschaftlich und verbundenen Land ist. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie von Moral und Demokratie sprechen, aber in diese Richtung geht es zumindest. Und dann ist es völlig legitim. Das Geschäftsmodell ist ausschlaggebend. Und die Frage, wie groß ist der Markt und wie kann ich die Kundinnen und Kunden denn mit meiner Idee ansprechen, das ist das A und O. Und da kann ein europäisches Jungunternehmen genauso wie ein amerikanisches wahnsinnig erfolgreich sein, wenn sie ein Problem lösen, wenn sie den Nerv treffen, wenn sie etwas adressieren, was einen großen Markt hat, viele Kundinnen und Kunden begeistert und dann ein gutes Geschäftsmodell darauf entwickelt, mit dem man Geld verdienen und wachsen kann.
Du sagst, es sei nicht sonderlich relevant, wenn alles an Entertainment über YouTube und Netflix läuft und alles an Einzelhandel über Amazon. Das sei egal, solange damit ein Problem gelöst wird?
Ich glaube, wenn wir uns alle einigen auf die Rahmenbedingungen, da gibt es noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Ich glaube, man hat angefangen, ne, weltweite Mindeststeuerdiskussionen in die richtige Richtung zu gehen. Das ist aber alles noch nicht auf dem Niveau, wie ich es mir wünschen würde. Aber wenn die Rahmenbedingungen passen, wenn die Spielregeln die gleichen sind, ja, dann glaube ich, dann ist es egal.
Alles klar. Dankeschön. In unserem letzten Thema heute geht es um CEO-Mentalität, Führungsqualitäten, die Menschen mit sich bringen können. Gründer von heute sind große CEOs von morgen. Welche Verantwortung bringen so einflussreiche Positionen mit sich?
Einer meiner unternehmerischen Vorbilder ist leider vor knapp einer Woche verstorben. Heinz Dürr, ehemaliger Bahnchef, Familienunternehmer, der hat gesagt, ein Unternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung. Und das kann man sich nicht häufig genug vor Augen führen. Aus zweierlei Gründen. Unternehmen sind deswegen eine gesellschaftliche Veranstaltung, weil sie kein Selbstzweck sind. Nur wenn die Waren und Dienstleistungen regelmäßig an die Kundinnen und Kunden gebracht werden können und wenn man sich eben dann eben auch auf die Rahmenbedingungen committet und einlässt, ne, Thema Good Governance, Thema ESG, wenn man die Regeln hält, dann ist es eben gesichert, dass man wächst, dass man erfolgreich ist. Meiner Meinung nach gibt es auch eine Korrelation, dass man ein Stück weit gesellschaftlichen Nutzen erbringt. Natürlich kann man sagen, es gibt jetzt auch Unternehmen, wo der gesellschaftliche Nutzen in Frage steht. Aber das liegt ja nicht an den Unternehmen, sondern an den Rahmenbedingungen. Wenn wir sagen, Unternehmen, die immer noch erfolgreich sind an den Märkten, obwohl sie sehr viel CO2 emittieren, das mag okay sein, dann kann man sich darüber diskutieren, wie der CO2-Preis sich vielleicht entwickeln sollte und was das bedeutet. Aber grundsätzlich denke ich, dass eine sehr klare Ausrichtung an guten Spielregeln, ne, gerade in unserem, jetzt sage ich es doch, demokratischen westlichen Kontext, wie das die Grundlage, die Rahmenbedingungen, Policymaking. Und ansonsten ist der klare Fokus an Kundinnen und Kunden am Markt relevant. Und die Anpassungsfähigkeit und das alles führt meiner Meinung nach dazu, dass man erfolgreich ist und auch erfolgreich bleibt. Und deswegen ist in einer sozialen Marktwirtschaft insbesondere eben diese Guidance, dass ein Unternehmen eine gesellschaftliche Veranstaltung ist, etwas, was mich sehr geprägt hat.
Bevor wir über die Foundation reden, würde mich da nochmal die Relevanz interessieren. Wenn wir über Corporate Responsibility reden, also dass man nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte einer Unternehmung im Auge hat, sondern eben auch die sozialen. Inwieweit ist das notwendig für das Bestehen von einem Unternehmen? Ist es ein Must-Have oder ein Nice-to-Have?
On the long run ist das ein Must-Have. Man kann kurzzeitig vielleicht mal Verwerfungen ausnutzen. Einige machen das zufällig, absichtlich, das weiß ich nicht. Ich glaube, in the long run ist das ein Must-Have, weil wenn man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, nicht mehr mit dem Markt, den Kundinnen und Kunden, wenn man anfängt, gegen die Regeln zu spielen, das ist alles nicht nachhaltig. Das wird über kurz oder lang dazu führen, dass ein Unternehmen eingeht. Da bin ich sehr sicher.
Okay, dann lass uns jetzt über die BMW Foundation Herbert Quandt reden. Welche Rolle spielt die in diesem Zusammenhang?
Die Foundation guckt immer wieder, Führungskräfte zu identifizieren, die nicht nur ordinary sind, ganz normal, sondern die eben auch insbesondere einen klaren Fokus auf die Gesellschaft legen. Und deswegen ist es auch verankert in diesem Responsible Leaders Programm. Da geht es eben darum, dass man auch sehr international Rechnung trägt, dass gute Führung, insbesondere in exponierten Positionen, nicht nur nach innen ins Unternehmen und den klassisch messbaren Erfolg in einem marktwirtschaftlichen Umfeld, sondern dass man darüber hinaus auch wirklich Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt. Und dafür steht die Stiftung und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, weil das ein Gleichgewicht zu den üblichen sozusagen Tätigkeiten von, weiß ich nicht, großen Beratungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die immer nur rein quantitative Leistung auszeichnen. Da wird auch mal gesellschaftliches Engagement honoriert.
Inwieweit lässt sich das auf die Person zurückführen, also auf die Führungskraft? Brauchen CEOs sowas wie einen moralischen Kompass?
Oh ja, ich glaube, es ist unerlässlich, dass man einen moralischen Kompass hat. Wie der bei jedem Individuum aussieht, ist schwer zu sagen, weil das ist eine Frage, wo man sozialisiert und wie man sozialisiert worden ist. Aber wenn man dann auch über Purpose, Vision, Kultur und Werte von einem Unternehmen spricht, ist es natürlich so, dass die am Anfang sehr stark von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die es gegründet haben, geprägt sind. Und deswegen denke ich, ist auch dieser demokratische Diskurs so wichtig, weil der eben den Kompass etwas schärft. Und das ist dann, wenn ein Unternehmen neu gegründet wird, ist es dann am Anfang wie unter dem Brennglas, beeinflusst aber ein Unternehmen sehr, sehr lange. Und von daher halte ich das für absolut notwendig, als Führungskraft so einen Kompass zu haben.
Und würdest du sagen, das ist etwas, was man lernen kann? Oder hat man das oder hat man es nicht?
Also ich glaube, man kann alles lernen. Man sollte immer offen sein. Es geht grundsätzlich, es ist eine Reise, ne? Lebenslanges Lernen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass eine gewisse Grundschärfe dieses Kompass, wie ich sagte, durch Sozialisierung passiert. Und deswegen sind die Kompasse nicht besser oder schlechter, wenn man über die Welt verteilt guckt. Aber sie können durchaus anders sein. Und die Kunst ist dann eben auch, immer wieder in einer internationalen Firma wie Flix das übereinander zu legen und einen gemeinsamen Kompass zu finden.
Alles klar, danke. Und abschließend, was wünschst du dir persönlich von und für zukünftige GründerInnen oder Geschäftsführende in Deutschland?
Für zukünftige Gründerinnen und Gründer wünsche ich mir ein offeneres Klima für Veränderung, weniger Bürokratie und einfach mehr Mut. Und zwar nicht nur in der Diskussion, sondern vor allem auch in der Umsetzung im Handel.
Vielen Dank. Heute auf meinem Server zu Gast war Daniel Kraus, Co-Founder und Chief Executive Planner von Flix Mobility. Wie eine nachhaltige Zukunft der Personenbeförderung aussehen kann, hat er mir vorhin erzählt. Als Teil der Startup-Teams gibt Daniel Tipps und Ratschläge an junge Gründer und rät ihnen zu Mut und Eigeninitiative. Mit einem moralischen Fundament und einem lösungsorientierten Mindset stehen auch in Deutschland die Türen weit offen. Ich freue mich auf die nächste Spur der Suche nach dem Digitalstandort Deutschland und gehe bis dahin in den Ruhemodus. Das System fährt nun runter. Bis zum nächsten Mal. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.